Domradio. Blick in die Bibel.
Woche für Woche schauen wir auf Textstellen in der Bibel und haben Expertinnen und Experten zum Gespräch eingeladen. Gemeinsam schauen wir, welche Botschaft dieser alte Text für uns heute hat. Mein Name ist Johannes, herzliche Grüße. In dieser Woche sprechen wir mit dem Theologen Thomas Söding. Er ist katholischer Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und er ist Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Guten Tag, Professor Söding.
Ja, guten Tag, Herr Schreuer.
Ja, der Samstag, der Tag des Herrn, Sonntag, viele gehen in die Kirche, viele eben aber auch nicht. Im Moment wird ja sehr stark der Begriff religiöse Indifferenz diskutiert. Das heißt, die Kirche hat sich nicht mehr mit Menschen auseinanderzusetzen, die aus der Kirche austreten, weil sie Atheisten sind, weil sie sich mit dem Glauben auseinandersetzen, mit Gott, sondern Gott ist den meisten Menschen vielleicht sogar ganz egal. Das heißt, er interessiert sie eigentlich gar nicht mehr. Glauben Sie, dass das möglich ist, dass Gott einen nicht mehr interessieren kann?
Die Soziologie sagt, das sei so. Und die Soziologie sagt auch, diese frei flottierende Spiritualität, die da nach den Theorien einiger anstelle einer geklärten konfessionellen Kirchlichkeit tritt, die ist sehr diffus und gar nicht so richtig zu begreifen. Das ist einfach schlicht und ergreifend ein Phänomen. Die Religionssoziologie ist meines Wissens nicht einig, ob wir es in großen Teilen Europas mit einer Sondersituation zu tun haben, kurz oder lang von anderen Entwicklungen überholt werden wird, oder ob wir es mit einer sozusagen Speerspitze einer evolutiven Entwicklung, die letztendlich zum Verschwinden von Religion führen müsste, zu tun haben. Ich bin bei diesen Großtheorien sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, dass es da sehr viele Zwischentöne gibt. Ich weiß auch, dass viele Menschen sehr ungern von ihrer Religiosität sprechen. Damit will ich jetzt die Seriosität der Umfragen nicht in Frage stellen. Aber ich möchte doch sagen, möchte die Frage etwas umdrehen. Also wenn das so ist, das ist dieses größere Desinteresse. Das muss ja nicht sofort ein Nullinteresse sein. Dieses größere Desinteresse gibt. Was heißt das denn für diejenigen, die aber Interesse an Gott haben? Wie sehen die auf die Welt? Wie sehen die auf ihre Mitmenschen? Wie sehen sie auf sich selber? Und meines Erachtens ist eine mögliche, ja sogar die überzeugende Reaktion jene, die ich jetzt der Bergpredigt entnehme, wenn ich die jesuanischen Leitmetaphern Salz der Erde und Licht der Welt nehme. Das sind ja auch Einstellungen, die davon ausgehen, dass es eine qualifizierte Minderheit ist, die aber eine Wirkung entfaltet, die über sie selber weit hinausgeht. Wenn wir uns ehrlich machen, müssen wir wohl auch sagen, dass die sogenannten volkskirchlichen Konstellationen immer von relativ wenigen gelebt haben, die tatsächlich auch die Kirche getragen haben, die Impulse in die Kirche hineingegeben haben. Und viele andere haben es einfach aus verschiedenen Faktoren, auch aus sozialem Druck, sicherlich nicht nur, oder aus Traditionsverbundenheit mitgemacht. Das wird jetzt immer seltener. Desto wichtiger ist, dass sich diejenigen, die tatsächlich Interesse an Gott haben, keinerlei Illusionen hingeben, aber auch nicht in Depression verfallen, sondern ihre Möglichkeiten nutzen, tatsächlich Salz der Erde und Licht der Welt zu sein.
Es sind ja auch gegenläufige Bewegungen. Einerseits religiöse Indifferenz, andererseits hört man aus Frankreich, dass halb Frankreich sich gerade taufen lässt. So hat man manchmal das Gefühl, so euphorisch wird das gefeiert. Eine Kommission der Bischofskonferenz ist extra nach Frankreich gefahren, um dieses Phänomen zu untersuchen. Das ist schon merkwürdig. Oder dass wir einen Fußballspieler wie Metscher nehmen, der auf dem Fußballplatz mit der gegnerischen Mannschaft zusammen betet. Also das sind wiederum ganz andere Bewegungen. Das ist ja schwierig, alles irgendwie einzuordnen, oder?
Ja, genau. Und dass es nicht so eindeutig ist, das ist ja einfach ein Zeichen auch der Zeit, in der wir jetzt gegenwärtig leben. Das muss man alles verstehen. Deswegen sind auch diese ganz großen Theorien, die am Ende auch Komplexität reduzieren, sozusagen nicht so sehr hilfreich. Was einfach auch bei diesen Fußballspielern immer mehr auffällt, ist diese öffentlich gezeigte Religiosität oder Pseudoreligiosität. Und manche haben dann ja kritisiert und gesagt, also Glaube gehört nicht ins Stadion hinein. Ich glaube das nicht. Was mich eher stört, also wenn ich das so sagen darf, als Religionskritiker, der jeder gute Theologe auch ist, sind diese Anzeichen von Aberglauben. Also ich muss sozusagen drei Kreuzzeichen machen, bevor ich einen Elfmeter schieße. Aber mir sagt das Kreuz gar nichts. Oder ich muss ein bestimmtes Amulett tragen. Nur dann kann ich jetzt hoffen, ein guter Spieler zu sein. Ja, also was die Einzelnen jetzt tun, das zu beurteilen, steht mir jetzt gar nicht zu. Nur ich weiß einfach, auch als biblischer Theologe, das sind letztendlich Zwangshandlungen. Das sind Zwangshandlungen, die nicht befreien, sondern belasten. Und da ist mir im Vergleich dazu ein solches gemeinschaftliches Gebet zwischen Sieger und Verlierer sehr viel lieber. Das ist ja dann diese freikirchlich geprägte christliche Spiritualität, die sich auf diese Weise sichtbar macht. Und in unseren bunten Globus gehört das eigentlich dazu. Und zu den Kulturen in Deutschland gehört es auch.
Aber Sie wollen doch nicht ernsthaft sagen, dass es eine klare Trennlinie zwischen Glauben und Aberglauben gibt. Wenn ich für meine liebe Mutter, die krank da niederliegt im Kölner Dom, eine Kerze anzünde,
Das ist
ist.
ja kein Aberglaube. Das ist, da machen sie ja die Bergpredigt. Außerdem habe ich das Kerzenanzünden von meiner verstorbenen Frau übernommen.
Also im Kölner Dom könnt ihr jederzeit noch eine Kerze anzünden, denn in diesen Bereich vor der Schmuckmadonna kann man ohne Eintritt zu bezahlen hineingehen und kann dort eine Kerze entzünden. Und ich kann Ihnen sagen, es erleichtert und es tröstet einen auch. Und jetzt blicken
Ja,
wir.
und dann ist es aber auch ein Zeichen von Glaube und nicht von Aberglauben. Also Martin Luther hat gesagt, der eigentliche Gegensatz von Glaube ist nicht Unglaube, sondern Aberglaube. Und da hat er etwas Wichtiges verstanden, nämlich Aberglaube, ein Glaube, der Angst zum Ausdruck bringt, ein Aberglaube, der sich auf Götter und nicht auf Gott bezieht, ein Glaube, der versklavt und nicht befreit. Und Unglaube, da gibt es auch ein Glaubensbekenntnis im Neuen Testament eines Vaters, dessen Kind krank ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Viel dichter kann man den Glauben gar nicht zum Ausdruck bringen.
Und jetzt blicken wir auf das Tagesevangelium von Samstag, dem 4. Juli, und da geht es um jungen Wein in neuen Schläuchen.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kamen die Jünger Johannes des Täufers zu Jesus und sagten: Warum fasten deine Jünger nicht, während wir und die Pharisäer fasten? Jesus antwortete ihnen: Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen sein, dann werden sie fasten. Niemand setzt ein Stück neuen Stoff auf ein altes Gewand, denn der neue Stoff reißt doch wieder ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche, sonst reißen die Schläuche, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Jungen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten.
Das ist ja schon fast, Professor Thomas Söding, zu einem geflügelten Wort geworden. Jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Wie vieles aus der Bibel, natürlich auch in unseren Zitaten, Schatz, übernommen worden ist. Was steckt denn dahinter, hinter diesem geflügelten Wort?
Ja, im Matthäusevangelium, bei dem ich jetzt mal bleibe, auch wenn das Wort schon aus dem Markus-Evangelium kommt, eine große Aufgabe und eine große Chance. Nämlich das, was der Evangelist Gesetz und Propheten nennt, auf das Evangelium Jesu Christi zu beziehen. Die Bergpredigt hat die Antithesen, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch, das führt aber nicht zur Aufhebung des Gesetzes und der Propheten, sondern zur Erfüllung. Das ist sozusagen die Programmatik. Und dahinter steht sozusagen noch etwas anderes. Wie kann eine geprägte religiöse Tradition, die geheiligt ist, von Grund auf erneuert werden? Und die Antworten, auf die Jesus bei seinen Kritikern stößt, lautet, kann nicht. Jedenfalls nicht so, wie du das machst. Mit der Sündenvergebung, mit dieser neuen Praxis des Fastens, mit einer neuen Interpretation dessen, was Reinheit ist, nämlich die Herzensreinheit stärker als die Reinheit der Hände und der Füße. Und in dem Kontext versucht Matthäus an verschiedenen Stellen immer wieder herauszuarbeiten, nein, Jesus ist nicht der Blasphemiker, sondern Jesus ist derjenige, der Gott liebt. Nein, Jesus ist nicht derjenige, der das Gesetz aufhebt, sondern Jesus ist derjenige, der das Gesetz erfüllt. Und hier haben wir ein Angebot, das zeigt, mit Jesus beginnt jetzt etwas Neues. Für dieses Neue braucht man auch neue Formen. Die Formen, die hier genannt werden, sind bestimmte Riten, die archaisch sind, die ein anderes Timing bekommen. Das Fastenthema wird auch in der Bergpredigt oder ist schon in der Bergpredigt ein Thema gewesen und wird auch das Evangelium weiter verfolgen. Und zum Schluss heißt es dort, beides bleibt erhalten. Also das Gesetz, die Propheten, wird durch das Evangelium nicht zerstört. Und umgekehrt können Gesetz und Propheten aber nicht die frohe Botschaft Jesu delegitimieren. Das ist das große Thema, was hier im Hintergrund steht. Und das macht sich eben halt in Fragen des Alltags und des Festtags weg. Fertig. Und das, finde ich, ist auch einer der gegenwärtigen großen Debatten, vor denen wir stehen. Wie weit kann die geprägte Tradition, ich will jetzt mal nur von ihr sprechen, der katholischen Kirche sozusagen von innen heraus erneuert und weitergeführt werden, verhäutigt werden, für die Zukunft geöffnet werden? Und wo muss man sagen, nein, das geht auf keinen Fall.
Dabei sind die Schritte, die ja diskutiert werden, Diakoninnenweihe für Frauen und andere Schritte, vergleichsweise kleine Schritte, als das, was Jesus den damaligen Menschen, besonders den Juden, zugemutet hat, oder?
Das sehe ich ganz genauso. Die Zumutung Jesu besteht letztendlich darin, zu glauben, dass die Gottesherrschaft nahegekommen ist und dass man die Nähe der Gottesherrschaft auch an seiner Person festmachen kann. Vom der Perspektive des Evangelisten her betrachtet, ist die Zumutung, dass der Messias gekreuzigt gewesen worden ist oder dass der Gekreuzigte der Messias sein soll und dass der Gekreuzigte von den Toten auferweckt worden ist. Also das ist wirklich jetzt die Gottesfrage, so radikal gestellt, wie man sie nur tatsächlich stellen kann. Gegenwärtig sozusagen irritiert mich etwas die Aufregung, die in manchen Kreisen herrscht, was da eigentlich angeblich alles Revolutionäres auf dem synodalen Weg diskutiert werden soll. Ich stelle fest, wir führen überhaupt gar keine Debatte darüber, dass jetzt jemand sagt, es gibt Gott nicht oder er ist nicht der Schöpfer dieser Welt oder Jesus sei nicht der Sohn Gottes oder er sei nicht zu unserem Heil auf die Welt gekommen und es gäbe keine Vergebung der Sünden und so weiter und so fort. Ich gehe mal das Glaubensbekenntnis durch. Alles, was im Glaubensbekenntnis steht, ist ja vollkommen unstrittig. Es geht nur um die Art und Weise, wie sozusagen die Kirche sich auf die Konstellation jeweils vor Ort einlässt. Und da meine ich, sollte doch dieses neuer Wein in neue Schläuche gelten können und beides erhalten. Das sollte gleichfalls geschehen. Später hat mal etwas später der Evangelist ein Bild, wahrscheinlich für sich selbst, gezeichnet. Jeder Schriftgelehrte, jeder Jünger Jesu gleicht einem Schriftgelehrten, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Es gibt beides und zu dem Schatz gehört das Gesetz, gehört das Evangelium, zum Schatz der Kirche gehört die Tradition und gehört die Innovation.
Das sagt Professor Thomas Söding, der Seniorprofessor für neutestamentliche Exegese an der Ruhr-Universität Bochum und Vizepräsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Mit ihm haben wir in dieser Woche in die Bibel geblickt. Schön, dass Sie so viel Zeit sich genommen haben, mit uns zusammen in die Bibel zu schauen. Ich wünsche Ihnen ein herzlich schönes Wochenende und alles, alles Gute. Bis dann.
Ja, und vielen Dank meinerseits, dass ich auf diese Reise von Ihnen mitgenommen worden bin.
Domradio, unser Blick in die Bibel. Immer montags bis samstags hier ab 7 Uhr.